willkommen zur 56. Folge des Second Breakfast Clubs. Und heute haben wir einen Gast dabei, und zwar den Sven.
Hi.
Und der Michi ist auch dabei.
Hallo, lieber Sven. Ja, hallo, lieber Sven. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr alle heute wieder mit dabei seid und uns mit eurer Anwesenheit beehrt. Ja, wie geht's euch allen? Was tut sich im Hobby? Fangen wir mal so an. Wir sind in Folge Nummer, das ist jetzt eine gute Frage.
56?
Yep. Wahnsinn 60. Eigentlich.
56, ja.
Die letzten Folgen sind jetzt wieder rasch mehr geworden und auch nach einer ganz kurzen, diesmal nur eine kurze Wartezeit bis zur nächsten Folge gehabt.
Mhm.
Der ein oder andere wird sich freuen. Liebe Grüße an dich, Marvin, da draußen. Erzähl mal, was hat sich in der letzten Woche bei dir getan, Björn?
Ich bin jetzt gerade dabei, Minas Tirith weiter fertig zu machen. Ich habe jetzt mal von meinen Wachen der Feste die Bases neu gemacht und auch mal von meinen paar Gondor-Soldaten und ich weiß jetzt gar nicht, was habe ich denn fertig gemacht? Ach stimmt, ich habe jetzt noch ein paar normale Plastiksoldaten endlich fertig gehabt. Ich weiß ganz genau, warum ich die nicht so mag. Und ja, bin jetzt gerade dabei, mich mal wieder ein bisschen Richtung Mordor zu wenden. Ich habe recht günstig einen den zweiten Gosmog bekommen, der mit diesem Wag, wo dann so Verluste auf der Base sind und so zwei Moranon-Hauptleute und die sind gerade bei mir auf dem Bemalding. Ja, mal sehen, wann ich demnächst mal wieder spiele. Das wäre mal wieder toll.
Okay, Sven, was tut sich bei dir?
Also ich habe die Zidardes-Häuser noch auf dem quasi Maltisch, Spieltisch, um erstmal zu gucken, wie ich die stellen werde für meine Spieltischplatte Bre. Dazu habe ich noch 3D-Druck, das Tor. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma das designt hat.
Dark Round Miniatures.
Ja, sicher. Ich weiß gar nicht, für wen das ist. Ich habe es mir auf jeden Fall in Holland, gab es einen Shop, der hat die Sachen im Sortiment. Da habe ich mir das bestellt. Ich habe das jetzt quasi grundiert. Müsste eigentlich nur noch Farbe abbekommen, aber ich muss erstmal drumherum aufräumen, dass ich dazu komme, das zu bemalen. Und dann habe ich noch Ostlinge auf dem Maltisch, die ich endlich mal fertig machen möchte. Aber auch als ich hierzu komme.
Ich find's lustig, wie du mich letztes Jahr besucht hast, hast davor auch schon geredet, du musst noch Ostlinge anmalen.
Ja, ich hab die alle, muss ich vorstellen, mit Grundfarben bemalt. Auch mehrere, schon mehrere Schritte, aber ich habe einfach noch nicht geschafft, die fertig zu malen.
Die letzten also Schritte sind immer die schwersten.
Genau.
Ich habe jetzt begonnen, ganz fleißig Hobbyraum Frühjahrsputz. Hab sehr viel Zeug, das ich nicht mehr brauche, direkt auf Willhaben geschossen. Was mir sehr, sehr gut getan hat, muss ich sagen. Vor allem, es hat sehr motiviert. Ich habe mir dann zwei, drei Kleinigkeiten gefunden, die mich dann auch wieder gefreut haben. Und die haben sich gleich refinanziert durch die Verkäufe. Das habe ich gleich ganz glorreich gefunden. Maltechnisch sitze ich gerade an einer der wahrscheinlich unpopulärsten Einheiten überhaupt. Und das heißt Lorienwald-Elben. Und zwar die Originalminiaturen. Sie sind, eigentlich mag ich sie. Ich weiß, die viele finden sie nicht schön, aber eigentlich mag ich sie. Vor allem muss ich sagen, sie lassen sich echt schnell anmalen.
Ja, ja. Und ich finde die auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also man kann aus denen einiges rausholen.
Das Einzige, was ich sagen muss, was bei denen echt schwer geht, dass man mal sagt, man macht einen Umbau. Da tue ich mir echt schwer, mir was zu überlegen.
Ja.
Weil ich würde eigentlich gerne ein paar mehr mit Schwert machen. Aber sonst finde ich es eigentlich echt cool.
Hast du die aus Plastik hast du, gell?
Ja, die Plastik.
Auch keine aus Zindu dazwischen noch irgendwo her mal geholt?
Nein, leider.
Also wirklich die Plastik, okay. Ja.
Die aus Zindu sind auch ganz cool.
Ja, deswegen habe ich eine Frage.
Was noch ein ganz spannendes Thema sein kann, jetzt hier. Ich bin draufgekommen, Michi veranstaltet ja zum 30. Geburtstag ein Turnier mit 30 Leuten. Und ich habe erst danach bemerkt, oh, das bedeutet ja auch, ich brauche 30 Tische. Jetzt bin ich gerade ein bisschen daran zu versuchen, welche Tische ich wie... 15 Tische, ja, Entschuldigung. Tische für 30 Personen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen daran zu versuchen, das Ganze unter Dach und Fach zu kriegen und optisch ansprechend zu gestalten, damit es hier entsprechend dann auch wirklich einer niederösterreichischen Meisterschaft würdige Tische gibt. Das heißt, die nächsten Wochen werden mich sehr stark auch beim Thema Gelände bemalen treffen. Ich bin draufgekommen, ich habe eigentlich nur 7 Tische zu meiner Zufriedenheit fertig.
Okay.
7, oh, das wird spaßig.
Das heißt, doppelte und noch einen mehr.
Wobei ich sagen muss, bei den 7 Tischen, also bei den anderen Tischen ist oft nur eine Sache, die mir noch fehlt.
Und die wäre?
Zum Beispiel bei meiner Talplatte habe ich eigentlich noch 3 schwierige Geländestücke fertig gemacht. Das sind so Ruinenfelder. Die muss ich nur mal eigentlich fertig bemalen und trockenbürsten. Also das ist nicht mehr viel Arbeit, aber es muss halt gemacht werden, damit es richtig nutzbar ist. Oder bei der Pelennor-Platte würde ich gerne noch einen toten Troll und den Theoden draufsetzen als Toter. Oder welche Platten sind mir noch eingefallen? Die blauen Berge, die muss ich noch allgemein anmalen. Bei der Rohan-Platte fehlt nur mal ein Gebäude, was gemacht gehört. Also es sind immer so einzelne Kleinigkeiten, die sich halt dann wahrscheinlich einfach bis zum Ende hin ganz schön zusammenleppern werden.
Kenne ich.
Aber dafür bin ich gut im Miniaturen-Output. Also der Februar wird definitiv nicht so gut wie der Januar, das muss ich gleich mal sagen. Aber er könnte okay werden.
Ja, ich muss sagen, aktuell habe ich eigentlich einen ganz schönen Output. Allein schon dadurch, dass ich halt eben viele Modelle einfach nochmal überarbeite. Das bringt dann irgendwie, dann hat man mehr das Gefühl, wirklich was geschafft zu haben. Weil man halt einfach dann sagt, gut, das liegt da halt da was. Ne? Und sei es nur, dass man halt jetzt sagt, okay, keine Ahnung, das, was man vorher trocken gebürstet hat, das bemalt man jetzt und akzentuiert es mit dem Pinsel. Und das macht sehr viel Unterschiede teilweise. Das muss man wirklich sagen. Also das merkt man schon erheblich. Ich meine, ist auch nochmal natürlich mehr Aufwand, aber das lohnt sich dann, finde ich.
Da muss man, glaube ich, auch der Charakter dafür sein, weil zum Beispiel ich habe ein Riesenproblem damit. Ich bin extrem gut, dass ich, sage ich mal, schnell was an, aber dann in eine Miniatur dann noch wirklich lange Zeit reinzustecken, da reißt bei mir schnell der Geduldsfaden.
Ja, bei mir ist es eher so, ich male gerne Grundfarben drauf und dann, ja, stelle ich erstmal an die Seite, male ich dann später weiter, mache die nächste, ja, jetzt ist schon wieder ein Jahr so rum, so ungefähr.
Ja, also sagen wir mal, wenn ich mal Miniaturen angefangen habe zu malen und dann ziehe ich sie eigentlich durch. Es gibt nur so 2, 3 Ausnahmen, die seit einiger Zeit hier rumliegen. Das würde ich mal, glaube ich, sagen, so das, was mit am längsten rumliegt, sind die Waffenträger von Dol Amroth. Aber irgendwann muss ich die auch mal malen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt erstmal die Minas Tirith-Dudes bemalt. Da habe ich jetzt keinen Bock auf weitere Konserven. Das muss jetzt gerade nicht sein.
Wobei die Waffenträger ja optisch ein riesiger Unterschied zu den Kriegern von Minas Tirith sind. Allein das unterschiedliche Metall und so.
Ja, also ich muss sagen, wenn man jetzt, weil du vorhin noch die Waldelben genommen hast, also ich finde die Minas Tirith-Krieger sind echt nochmal deutlich beschissener. Muss man ganz klar sagen, vor allem was den Größenunterschied angeht. Du hast also den alten Standartenträger neben den Plastikkriegern, das geht gar nicht von der Größe her. Das geht überhaupt nicht. Also das sieht so schlimm aus.
Ich überlege gerade, wer älter ist. Die Minas Tirith-Krieger, glaube ich, sind nochmal älter als die Waldelben, ne?
Deutlich, deutlich. Die,
kamen ja mit im dritten Jahr kamen die.
Genau, die kamen mit der dritten Haupterweiterung und die Waldelben kamen mit dem Aufstieg des Nekromanten, ne? Was glaube ich, das deutlich Aufstieg später. Des Nekromanten kam sogar noch nach dem Schatten im Osten, meine ich.
Ja, ja, also das waren diese, waren das die Bücher noch zum blauen Regelbuch?
Ja, schon. Ja, das waren die Bücher später. Zum Blauen. Das kam deutlich, deutlich später. Also
ja, dann ist das schon klar.
Ja, und das merkt man aber auch. Natürlich sind die aber auch schwer umzubauen, weil alles, was mit viel, mit Stoff und so weiter geht, das kannst du bei Plastik, ist schwierig. Also nur mit viel Aufwand, wenn man es wirklich gut kann.
Es hat halt wenig, ich finde, es hat wenig Material, vor allem weil die Posen alle auch sehr immer nah anliegend die Arme haben, was halt so diese Krankheit von vielen Herr der Ringe-Miniaturen ist, auch den alten, wie zum Beispiel die Uruks, dass halt alles direkt am Körper liegt und du dadurch ganz schwer Armpositionen ändern kannst.
Nee, ja, klar. Oh Mann. Ja, aber ansonsten, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, den Gosmog, da bin ich mal gespannt. Dann tue ich mich mal so ein bisschen durch die restlichen Orks noch durchmalen und mal sehen, wo es mich dann hintreibt. Ich meine, das will ich ja nie vorher sagen, weil ich weiß es selbst nicht. Es kann
Ja,
meistens eh was anderes kommen.
bei mir treiben mich immer die Turniere. Wenn ich das und das spielen will, dann muss das und das noch bemalt werden. Das ist ein bisschen Motivation. Kann mir auch sein, dass ich statt Ostlinge dann doch was anderes bemale noch, weil der nächste Turnier ansteht.
Ich habe schon alles bemalt, was ich für die Turniere brauche, wahrscheinlich dieses Jahr. Das ist ja der
Ich
Punkt.
nicht.
Ja.
Ich müsste mich mal entscheiden, was ich spielen will.
Wie viele Punkte hast du
Ja.
auf 500, paar 80 oder nee, auf paar 60 auf deinem Turnier?
575 habe ich bei mir.
Siehst du, war ein bisschen dicht, fast dicht dran. Ja, spiel doch irgendwas Lustiges.
Na, das am Turnier, da ist eh noch Luft, aber zuerst muss einmal die BWM entschieden werden.
Ja, da bin ich noch weit weg, was ich da
Ja, aber die
spielen
ist
will.
vorher.
Ich weiß, mein Bruder,
Ja, Leute,
den dränge ich schon, dass er spielen will.
das dauert noch alles.
Den kriege ich dazu, dass er das spielt, was er sich vorstellt, das soll er auch spielen. Nur ich selbst muss nur entscheiden, was ich spiele.
Ey, hier habe ich gerade übrigens ein paar Miniaturen noch gestern entfernt, diesen alten Eladan und Elro hier.
Rüstung
Die
oder ungerüstet?
Fragen.
Umgerüstet,
Also die
umgerüstet, die,
Affenbrüder.
die ganz klassischen.
Ja.
Die sind wirklich, die sind sehr, 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 sehr klassisch von der Pose. Aber warum nicht? Vielleicht habe ich mal immer Bock, die zu bemalen. Warum nicht?
Ja, das Einzige, was bei denen halt war, mit den langen Armen, verhältnismäßig.
Ja, man kann
Ja.
sie
Wo
auch
der
schwer
Name herkam.
auseinanderhalten.
Aber ich find die auch ganz cool, eigentlich.
Ich
Trotz der
hab
langen
beide da,
Arme.
ich muss die Gerüsteten aber noch anmalen.
Ja, ich auch.
Irgendwann.
Es hat bei mir sehr Nostalgie, muss ich sagen. Als ich mit dem Spiel angefangen habe, hat ein Kumpel die gehabt und die sind mir immer sehr auf den Sack gegangen im Spiel und da war ich immer froh, wenn ich die wegbekommen hatte und so. Und ja, warum
Aber
nicht?
wenn wir beim Finden von alten Sachen sind, da kann ich auch noch was Schönes erzählen. Und zwar im Zuge meines Ausmistens habe mal auf Willhaben, also dem eBay Kleinanzeigen Österreichs, habe ich einen, habe ich mal, sagt euch Dungeons and Lasers was?
Ja.
Boah,
Ist
schwierig.
so ein,
Das kann sein. Nee, so genau sagt
also
mir
die
man
machen
nichts.
grundsätzlich ganz viel Zeug für den Rollenspielbereich im Sinne von günstig, ebenso, Gänge, Häuser, verschiedene Sachen, damit du so Dungeons bauen kannst, aber auch wirklich billig und schöne Fantasy-Miniaturen, wie zum Beispiel Drachen und sowas. Aber ganz quer durch die Bank, die haben auch zum Beispiel Zivilisten und sowas. Und da habe ich mal von einem Kickstarter die Reste aufgekauft, was einer nicht braucht hat. Und das ist jetzt ewig lang rumgelegen, weil meine D&D ein bisschen weggangen ist, dieser Eifer, nehmen wir so. Und jetzt habe ich das aber wieder ausgepackt und habe einfach mal Sachen ausgeknipst, damit die Gussrahmen weniger werden, weil die brauchen natürlich den dreifachen Platz, als wenn ich sie einfach nur als Bits nehme. Und da war unter anderem sehr viel Zeug drin, was ich geländetechnisch brauchen kann. Da war ein Brunnen drin, da war so ein, wie nennt man das, diese alten Holzbäder, Badewannen, diese runden, ein Tuba, glaube ich. Kann das
Super,
sein?
super.
Der war da drin, viele Kisten. Also wirklich was, was ich jetzt für meine Platten auch wirklich super einbauen kann, wo ich mich echt gefreut habe, weil ich habe vorher noch überlegt, ob ich mal das kaufen soll. So einen Brunnen zum Beispiel für die Platte, weil das eigentlich sehr gut auf meine Bauernhofplatte passt. Und jetzt habe ich das in meine Reste gefunden. Ich freue mich an Haxen aus.
Ja,
Ja,
gut.
also das ist tatsächlich was man immer wieder schön auch mal sehen kann. Also ich habe. Ja, ich bin da am gucken, dass ich demnächst wahrscheinlich auch mal so ein paar Sachen ein bisschen verkaufe. Ich habe es nämlich gemerkt, ich habe zwei Dalamir. Und ich dachte, cool, einen brauche ich nicht. Ich habe jetzt auch so ein Trebuchet, wo so ein paar Sachen fehlen, aber grundsätzlich kann man das noch gut verwenden. Ja, mal sehen. Aber gut, mit Blick auf die Zeit, wir haben neues Errata und das wollen wir natürlich gebührend jetzt hier besprechen und dann schauen wir mal, ob die Zeit dafür reicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, also grundsätzlich gibt es, finde ich, nur zwei Änderungen, die relevant sind, glaube ich. Wir haben eines. Stimmt, drei Änderungen, Entschuldigung. Das eine ist aber, finde ich, eine Klarstellung und das andere sind zwei Änderungen, die uns im Spielsystem sehr stark betreffen. Also wir haben einerseits natürlich die Möglichkeit, dass wir mit der monströsen Attacke des Ents den Drachenkaiser von seinem Thron holen. Was ich sehr lustig finde, dass das tatsächlich so entschieden wurde. Hätte ich
Ja,
nicht
finde ich auch ein
geglaubt.
bisschen komisch. Aber gut, ist richtig. Können Sie ruhig machen.
Ganz ehrlich, ich finde, das kommt so selten vor, das ist nicht das Problem. Aber ich finde es spannend, dass sie das so entschieden haben, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine monströse Attacke sowas macht, obwohl das nicht im Regeltext an sich steht. Das ist die eine Sache. Dann haben wir den Drachenkaiser 30 Punkte mehr. Was sagt ihr zu dem?
Ja, es halt die. Also, auf der einen Seite muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass sie überhaupt was gemacht haben. Ne? Das muss man ja immer sagen. Auf der anderen Seite, ja, jetzt ist Marvin hat so also schon ein bisschen meint. Natürlich muss ich da wieder meckern, aber ich finde es die billigste Variante, die möglich gewesen wäre. Man hätte es kreativ machen können, aber das ist halt so, dies. 30 Punkte mehr ist halt so dieses so, ja, wir müssen was machen. Ach komm, nehmen wir halt, machen wir 30 Punkte oben drauf. Da hätte man, keine Ahnung, nimm den Kerl doch einfach den Hieb, zack, fertig. Das würde so viele Sachen verändern und das wäre halt einfach dann irgendwie auch mal ein bisschen interessanter. Und so, ich meine, das wird sich eh nichts ändern. Den kannst du halt auf niedrigeren Punkten dann weniger spielen, verbünden wirst du ihn gar nicht mal, aber innerhalb der legendären Legion wird man ihn weiterhin spielen.
Ja, das denke ich mir auch.
Ja,
Die haben einfach nur.
auf der
Sag ich erst?
anderen
Die haben einfach
Seite.
nur. Haben den nur in Dings reingeschoben quasi. Du spielst ihn jetzt nur noch in der legendären Legion, machst dir überhaupt keine Gedanken wegen Verbünden, wenn du sagst, du hast mal 800, 900 Punkte, weil er einfach teurer geworden ist. Das heißt, die haben ihn quasi für die legendäre Legion passend gemacht. Du hast vielleicht 3 bis 4 Modelle weniger, aber das macht auf hohen Punkten gar nichts mehr aus. Und bei geringen Punktzahlen, da spielst du statt Rutabi und ihn, spielst du halt jetzt einen Hauptmann und ihn. Hat man ja vorher teilweise auch schon.
Wobei ich sagen muss, ich finde es da jetzt gar nicht so schlecht, dass sie es in der Form gemacht haben, weil das ist ein so experimentelles Profil gewesen, dass ich es schon mal gut finde, dass sie hier sagen, okay, wir liegen preislich falsch, also punktetechnisch falsch, wir korrigieren das um, weil das Profil einfach mal da sein soll. Das finde ich grundsätzlich gut. Ich finde jetzt auch, dass dieses Bündnisthema nicht so extrem ist, weil ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, du hast viele teure Modelle, die in irgendeiner Richtung das machen und er liefert ja meiner Meinung nach auch immer noch genug. Ich sehe es nicht so, und vor allem, wenn wir jetzt sagen, es hat nur die Bündnisse schlechter gemacht, dann ist es ja eine der Kritikpunkte, dass es hier außerhalb von den Ostlingen die Boni zu stark wären. Das war ja ein Kritikpunkt, den wir hatten, wie das Modell rauskommen ist, dass er möglicherweise in einem Bündnis mit Mordor und so zu stark ist. Wenn das jetzt reduziert ist, ist ja ein Kritikpunkt damit weg.
Ja,
Ja,
aber
aber
der
die.
Punkt ist, aber das war, ich meine, im Endeffekt, das hatten wir gesagt, als das Modell rausgekommen ist. Wie sich gezeigt hat, ist dieses Modell vor allem innerhalb der legendären Legion einfach asozial. Weil es halt, ohne jetzt, wenn jetzt Leute kommen und sagen, so stark, natürlich, du kannst was gegen machen, aber ich finde dieses Modell einfach stumpf. Das ist nicht groß experimentell. Du hast im Endeffekt fast alles, was gut ist, draufgepackt. Mit Elbenklinge, mit Hieb, mit Magieresistenz, mit allem, was geht. Aber im Endeffekt, ja, das hat ja auch kaum große Schwächen. Das Einzige ist die Schwäche, oh wow, es hat ein Katapult, kann es runterholen. Und der End. Krass. Das ist natürlich bei niedrigen Punkten sehr wichtig. Also, ich weiß nicht, ich finde, dieses Modell ist nicht groß experimentell. Das ist halt so das ultimative Timmy-Modell und das hat sich nicht verändert. Ich finde es halt einfach stumpf. Es ist nicht unbesiegbar, definitiv nicht. Aber ich finde es halt auch nicht schwer zu spielen. Du packst halt einfach das Modell in die Mitte, hast deine Ostlingfront, dann packst du noch eine Trommel dabei, dadurch können die weit und schnell laufen. Ja, wow, das ist ein sehr filigranes Spiel. Weißt du, sowas wie eine legendäre Legion Sol und Lorien, die ist, finde ich, sogar stärker nochmal. Aber da muss man mit X was können. Die ist ein bisschen taktischer. Weiß nicht, ich mag das Modell immer noch nicht einfach. Das ist ein persönliches Ding.
Ja, ist schwierig, aber wie gesagt, das ist halt wirklich mal was Neues, weil du hast da dieses riesen Vieh quasi mit dieser Sänfte. Du hast diese riesen Base, mit der du manövrieren musst. Es kann, klar, es kann viel. Du hast wenigstens mal bei Böse diese K5, die du vorher ja nie hattest. Du hast ja die immer gegen Elben spielen müssen. Und plötzlich hast du die K5 bei Böse. Also diese Einführung, das war schon gut, weil Ostlinge gab es ja eigentlich nie auf Turnieren.
Und wenn man es genau nimmt, war ja K5 einer der Punkte, die man sich für die Ostlinge an sich, oder das haben wir sogar im Podcast gesagt, dass das eigentlich eine der Sachen wäre, die man sich für die Ostlinge wünschen würde, weil es von der Lore her auch gut passen würde. Was ich übrigens lustig finde, da bin ich letztens drauf gekommen, weil wir ja über Upgrades gekommen sind. Früher gab es auch schon eine weitere K5-Möglichkeit für Upgrades für die böse Seite.
Ja.
Und zwar, die Kastellane von Umbar hatten K5, also schwarze Numenora.
Was für ein Punkt oder zwei Punkte damals?
Ich glaube, ein Punkt war Giftwaffen und zwei Punkte war K5.
Genau, da war es so rum. Ja. Und Plünderer
Ja,
hatten auch K5 früher, nur am Rande. Der Cousin.
stimmt, Plünderer
Also,
hatten auch.
ich meine, ich habe kein Problem damit, dass die jetzt K5 bekommen, auch wenn ich sagen muss, K4 wird halt mittlerweile dadurch einfach brutal entwertet. Mein Problem ist halt einfach dieses Modell, das ist halt so eine eierlegende Wollmilchsau. Das, was sie die ganze Zeit runterbeten, dass sie das nicht haben wollen und dann packen sie das drauf. Ja, wow, es hat eine große Base, das ist mir schon klar. Aber jedes Mal, wenn ich dagegen gespielt habe, war das nicht wirklich relevant. Also,
Ja, kommt doch immer aufs Gelände an. Das ist auch ein bisschen.
ja, aber ich weiß nicht, so viel Gelände haben wir leider nicht.
Ja, das ist leider das Hauptproblem fast.
Also die letzten paar Mal, wo ich. Ja, aber die letzten
Auch
Mal, wo ich
stark
dagegen
an der
gespielt habe.
Regel, an der Auslegung der Regel mit den 30 bis 50%. Ich muss mich da jetzt endlich mal hinsetzen. Wenn man sich das mal ausrechnet, welche Fläche du mit Gelände vollstellen musst, um 30 bis 50% Gelände vollzustellen,
Ja, ich habe schon
das
mal
ist
gedacht, dass
abartig
mir.
viel.
Das ist mir bei den letzten Turnieren, wo ich war, jedes Mal aufgefallen, dass ich immer wieder auf Platten kam, wo sehr wenig Gelände war. Das war nicht unbedingt immer zu meinem Nachteil. Das hat auch teilweise dazu geführt, dass ich den Gegner einfach ohne Gnade wegballern konnte, ohne Probleme. Ich musste mich einfach nur hinstellen, stumpf und keine Taktik. Also deswegen, Leute, Gelände. Das Problem ist halt einfach, weißt du, wenn du hast so ein offenes Feld und dann kommt da so eine Ostling-Horde auf dich zu, mit Trommeln und allem drum und dran. Und ja, theoretisch hast du einen Katapult. Wow, du hast zwei, vielleicht drei Schüsse, bis die bei dir sind. Ja. Gut, und selbst wenn du dann den Volltreffer schaffst, ey, dann ist das Vieh zwar auf dem Boden, aber dann hast du noch sechs, sieben weitere. Natürlich ist das Banner dann weg, aber das ist halt trotzdem nicht so, dass der dann tot ist oder komplett ausgeschaltet. Der hat immer noch Boni. Also, ja, ich weiß nicht, ich mag das Modell einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, weil ich finde es viel zu stumpf. Aber okay. 30 Punkte eben teurer. Ich glaube nicht, dass es viel ändern wird. Ich finde es
Also,
auch ein
dass es viel
bisschen.
ändern wird, glaube ich auch nicht.
Nee, aber ich verschiebe es auf jeden Fall. Du wirst es bei niedrigen Punkten nicht mehr so sehen, eher bei höheren
Genau.
Punkten. Ja.
Du
Gut,
gehst
wir
halt
haben.
ein bisschen weiter hoch, ab wann du die
Genau.
legendäre Legion spielst.
Du kannst es
Ja.
zwar vorher spielen, aber es wird nicht mehr so stark sein, wie es vorher war. So würde ich es jetzt
Was ich
einschätzen.
jetzt zum Beispiel auch so total affig fand, war, wie in der Great British Hobbit League jetzt die ganze Zeit rumgejammert wurde wegen Suladan, dass der doch da jetzt so, dass der jetzt als nächstes genervt werden müsste und die schwarzen Numenorer und so.
Was
Wo
mir
überhaupt der. Ja.
in England schon mal aufgefallen ist, dass die quasi immer hinter uns sind, bei allem. Das
Ja.
heißt, Kirdan war ein mega Problem, bei uns, auch das war plötzlich dann weg. Und dann Lady of Light haben sie erst entdeckt, weil es bei uns schon lange gespielt wurde und sowas. Die waren immer hinter uns. Und es wurde aber auch immer das angepasst, wenn Jay Clear dabei war auf dem Turnier oder wenn er selber was gespielt hat in der Richtung oder dagegen gespielt hat.
Der Punkt ist, dieses Bündnis, was da immer da war, wo die dann sagen, das wäre so krass, so Harad mit Mordor und irgendwelche Tryhards würden es verbünden. Ja, gut, das habe ich, weiß ich nicht, letzten anderthalb, 2 Jahre gespielt. Das mache ich jetzt aktuell gerade sogar auch nicht, weil ich rein Mordor sogar ein bisschen stärker aktuell sogar sehe. Diesen K4 rein zu verbünden, bringt nicht mehr wirklich viel in den meisten Fällen, weil fast jeder auf K5 mittlerweile setzt, dank den Ostlingen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ihr habt ja auch ein bisschen Überblick mit dem Turnier manchmal, vor allem du, Sven. So viele Suladans sieht man aktuell gar nicht mehr.
Na, vor allem muss man eine Sache sagen. Wann könnt ihr euch erinnern, dass das letzte Mal ein Suladan-Bündnis wirklich ein Turnier gewonnen hat? Die sind zwar sicher, du siehst die öfters oben mit dabei, das möchte ich nicht bezweifeln, aber so wirklich der Game Changer ist Sulla dann halt dann doch nicht. Er
Ja,
ist
also
einfach gut. Aber
ich
dann,
habe
da muss man
Alex.
Legolas auch nerven.
Ja,
Ich
Alex letztes Jahr auf der DM gespielt, Zul'Dan und Kor'Zahn.
Ich hatte bei der vorletzten Berliner Meisterschaft bin ich Zweiter geworden mit dem Zul'Dan-Bündnis mit Mordor. Also du, Zul'Dan ist schon stark, kein
Ja, aber jetzt
Zweifel.
nicht.
Man kann den von mir auch aus 10 Punkte teurer machen. Absolut, das ist okay. Ja, weil dann wäre der immer noch gut und wird immer noch gespielt werden. Aber das ist nochmal eine andere Hausnummer, als wäre es beim Drachenkaiser. Also als ich beim Drachenkaiser sehe, muss ich sagen. Aber
Na,
okay.
vor allem muss man halt einfach sagen, dass Sulladan, er ist gut und alles, er gibt weniger Boni an sich, er hat mehr Schwachpunkte und dann musst halt auch sagen, wenn du jetzt ein Modell wie Sulladan teurer machst, dann musst du auch die Kontermodelle, siehe einen Legolas zum Beispiel, auch teurer machen.
Ja.
Und das ist halt, das ist meiner Meinung nach eine voll falsche Spirale, dass man sagt, alles muss schlechter werden, anstatt dass man sagt, hey, wir heben den Rest nach oben.
Ja, also es gibt, ich finde, es gibt schon ein paar Sachen, die kann man ein bisschen nerven. So ist es, ne? Vor allem bei neueren Modellen muss man es manchmal schauen. Ne? Sie, so, man kann jetzt halt schon sagen, Hexenkönig ist schon krass. Das ist nicht so, dass der nur, dass der dadurch, dass du den nerven würdest, wenn du die Istari stärker machst, weil es gibt auch ganz oft Optionen in Mordor, die du nicht pickst, weil du halt sagst, okay, der Hexenkönig ist sogar der bessere Kämpfer.
Aber beim Hexenkönig ist es spannend. Der Hexenkönig an sich ist gar nicht so krass. Es ist wirklich nur sein Ausrüstungsgegenstand. Weil
Ja.
früher wurde der, ja, gespielt, aber da waren die anderen namhaften deutlich stärker in der alten Edition, also
Ja.
der Vorgängeredition.
Ja.
Da war
Die
der halt,
Krone.
ja, weil er halt viel Willenskraft haben konnte und der hatte, war wie ein normaler Ringgeist einfach. Konnte nur 3 Haar haben, das war der Unterschied. Wenn er keine Krone hätte, wäre er auch nur ein namhafter Ringgeist, der halt 3 Haar haben kann. Oder namenloser mit
Ja.
3 H.
Ja.
Ich finde, man muss aber auch eine Sache sagen, das wäre jetzt meine Prämisse zu dem Ganzen. Wenn etwas seit jetzt, wie lange haben wir die Edition? Seit 4 oder 5 Jahren, glaube ich, haben wir es jetzt?
2018.
Ja,
Also 6 Jahre
seit
wird es jetzt.
6 Jahre schon.
Dieses Jahr im
Heilige
September
Maria.
wird es 6 Jahre.
Wenn du 6 Jahre lang ein Modell hast und bis zu dem Moment nicht das Gefühl hattest, dass es zu stark ist, dann ist es nicht das Modell an sich, an dem das Problem liegt, würde ich behaupten. Ich gebe dir recht, zum Beispiel beim Hexenkönig bei der Krone könnte man nachschreiben, wobei man das auch schon seit Beginn der Edition hört. Aber dass man jetzt plötzlich über Sulla dann jammert, glaube ich, ist einfach nur, jetzt wird es viel gespielt und deswegen regt sich irgendwer drüber auf.
Ja.
Ja, und weil man halt den Vergleich jetzt, also weil man halt dann sehr stark den Vergleich zieht vom hin zum Drachenkaiser. Also ich würde schon sagen, dass ein Modell, was lange ohne Probleme war, dass man das ohne das Problem war und dann kann es plötzlich ein Problem werden. Das hast du auch, was weiß ich, bei irgendwelchen Trading Card Games und so weiter, wenn sich die Spielumgebung ändert und plötzlich irgendwelche Kombos oder andere Möglichkeiten da sind, dann kann das schon
Ja,
mal
aber das sind wir
passieren.
bei dem Punkt. Da sind wir bei dem Punkt, was ich gemeint habe. Da ist nicht das Modell an sich das Problem, sondern die neue Änderungen, weißt du, irgendwo sagst, okay, jetzt spielst du es mit dem und dem. Dann musst du
Ja,
dir
und
vielleicht das anschauen, ob das ist. Aber deswegen musst du nicht gleich das Modell an sich ändern. Weil nur wenn jetzt Sulla dann
nee.
an sich vielleicht schlecht ist, zu gut ist, nicht schlecht, sondern zu gut ist in dem Bereich, in Harad brauchst du den fast, wenn du eine Masse spielst, einfach weil du damit du auf die Modellanzahl kommst.
Ja, wenn der
Def
18 anführen
definitiv.
kann.
Er ist, ich meine, wir hatten ihn ja schon ein paar Mal hier auch besprochen gehabt. Er ist für mich immer noch eins der besten Modelle im Spiel. Aber insoweit auf eine positive Art und Weise, weil du trotzdem Sachen gegen machen kannst. Eine Armee wird nie schlechter, wenn du Zul'Dan dazu packst. Aber es ist halt ein Modell, was nicht für sich alleine das Spiel bestimmt. Der pusht. Ne, sowas wie Matril. Matril ist ein saugeiles Modell. Aber niemand wird sagen, Matril ist zu krass.
Ja
Ist er
gut,
nämlich
Zul'Dan
nicht.
ist schon besser als Mahdrill, muss man schon klar sagen.
Nee, würde ich sogar nicht sagen, weil
Doch.
Mahdrill kannst du flexibler einsetzen. Mahdrill ist in jeder Gondor-Force fast immer gesetzt.
Ja, aber sobald du verbündest, ist es vorbei. Zul'Dan kannst du den Mordor zu verbünden, passt der super rein. Bei Harad passt er super. Mit Kor'Zahn kannst du ihn super spielen. Ist ähnlich wie Guritz. Guritz finde ich auch besser als Mahdrill.
Das kommt aber dran, dann stark darauf an, wie du das Ganze rundherum siehst, weil zum Beispiel du kannst dir auch super einen Matril in die Lehen rein verbünden, weil du einfach sagst, du hast einen Marsch mit 3H, der dir sonst fehlt. Du kannst ihn nach Rohan, brauchst ihn deswegen nicht verbünden, weil du in Rohan halt einfach gefühlt auf jeden zweiten Helden einen Marsch drauf hast. Das spricht aber eher dafür, dass halt die Bündnispartner in der Form nicht so interessant sind für das Konzept von Madril. Aber das heißt ja nicht, dass Madril deswegen schlecht ist, sondern einfach, dass Madril eine ganz gewisse Aufgabe hat, die er nicht überall erfüllen muss. Aber in Gondor erfüllt er sie halt einfach. Und oder nimm einen Kadusch. Ein Kadusch zum Beispiel, den brauchst du auch nicht verbünden. Aber der ist meiner Meinung nach eins der stärksten Modelle auf seiner Punktezahl.
Ja, das ist sowieso schwierig, diese Modelle direkt miteinander zu vergleichen. Ne? Ich meine, das ist auch sehr viel persönliche Präferenz. Also, ich finde halt einfach, Matril ist oft ein bisschen gesetzter, aber gut, das
naja, du kannst
man gar halt nicht weiter ausdiskutieren, weil die kannst du schwer miteinander vergleichen.
Ja, nur ein kurzes Ding kannst du noch, du kannst auch innerhalb der Fraktion ein bisschen vergleichen und Matril, du hast immer noch die Option mit nur einem Hauptmann und Irolas die Aufgabe, mit dem Marsch zu erfüllen.
Aber Matril wird immer besser sein.
Suladan hast du halt, in der ist er der Einzige mit dem coolen Banner und den ganzen Sondersachen, die er hat. Also ein Kampfprofil, was er kann ja auch kämpfen. Und der Wächter, der König, der Wächter von Abrakan da, der ist ja einfach nur schlechter als er.
Aber das ist doch der Punkt. Der Punkt ist, die restliche Harad-Fraktion, ohne jetzt die Harad-Spieler hier ein bisschen zu schämen, ist nicht gut, wirklich. Du hast, die Truppen von Harad sind nicht schlecht, mal so ein Anführer, nee, so ein Antreiber von Harad ist auch nicht schlecht Aufseher. Und so. Aufseher. Aber der Punkt ist, Matril setzt sich innerhalb einer Fraktion fast immer durch, die mit zur stärksten im Spiel gehört, in sich selbst genommen, wenn du sie reinspielst. Also wenn du sagst, jede Fraktion spielst du nur rein, dann ist Gondor mit Mordor, eigentlich würde ich fast schon sagen, an der Spitze. Und da setzt sich Matri gegen so viel mehr stärkere Modelle. Schau dir mal die Konkurrenz von Suladan Harad an. Der goldene König von Abrakan. Das ist eines der beschissensten Modelle, die du spielen kannst.
Ja, leider.
Aber gut. Und dass Suladan halt einfach Konkurrenz hat, liegt halt auch einfach daran, dass du gefühlt in Gondor 20 oder 30 namhafte Helden hast, während du in in Harad 3 hast.
Du meinst Matri, dass Matri Konkurrenz hat.
Ja, Entschuldigung, ja. Madril hat einfach in der Fraktion natürlich Konkurrenz. Bei 20 bis 30 namhaften Helden ist es fast unmöglich, dass sich nicht irgendwas ähnlich darstellt. Aber Suladan hat halt genau, hat nicht mal zwei Konkurrenten, weil den einen spielst ohne Suladan ja fast nicht.
Stimmt.
Ja. Okay, was haben wir noch so an Änderungen? Also ich muss sagen, insgesamt habe ich einfach bei diesem Errata das Gefühl gehabt, die hatten keinen großen Bock. Da sind teilweise Fragen beantwortet worden, wo ich mir dachte so, seit wann war das eine Frage? Also
das ist halt immer in der GBHL eine Frage und nie bei uns. Das Problem ist, bei uns gibt es solche Fragen einfach nicht so oft, wie wenn ich mir denke, manche Fragen, was bei denen gestellt werden, würde ich bei mir auf den Kopf greifen, wenn mich das wer fragt.
Warte, ich habe es ja auf, was geguckt, was war eine Frage? Scheiße, habe ich andere genommen. Mit den Kontrollzonen, wenn man in der Kontrollzone startet, ob man dann auch ein anderes Modell angreifen darf. Ich glaube, das ist gar im Regelbuch beschrieben eigentlich, aber. Ja.
Na und vor allem, das ist sowas, was bei uns gefühlt regelmäßig einfach innerhalb der Community eindeutig klargestellt wird, wo man kein FAQ dafür braucht.
Oder das mit Cavalry-Modell mit Fortified Spirit, das ist doch von Anfang an klar gewesen. Natürlich, das Fortified Spirit gilt fürs gesamte Modell, auch fürs Pferd.
Das mit der Kontrollzone gab es, glaube ich, irgendwann mal eine Diskussion, aber ich glaube, der hat alles gesagt, das darf man nicht, das darf man, glaube ich, nicht. Aber es konnte auch geklärt werden eigentlich und der hat es dann, glaube ich, akzeptiert, dass es so ist, wie es jetzt in dem FAQ ist. Trotzdem ist es drin. Dann haben sie so Sachen drin wie, wenn du bei den Akolyten oder bei den Wächtern von Kana die Waffen tauscht, dann werden beide Waffen getauscht. Das heißt, nicht nur die eine Klinge, auch die andere Klinge.
Das finde ich aber cool.
Ja, aber es
oder
ist
lustig.
Es ist nicht unbedingt notwendig.
Es ist aber okay. Also das ist okay, dass ich es klarstelle, aber das mit der Kontrollzone, ob ich noch wieder angreifen kann, das wird so im Regelbuch wird das geklärt. Das mit dem Fortify Spirit ist eigentlich auch vom Regelwerk her klar. Oder auch so Sachen wie, ja, kann ich ein Modell wohin stellen, wo sonst niemand hinkommt? Wo ich mir denke, warum muss man das überhaupt beantworten? Ja, natürlich kannst du, dann mach's ruhig, aber dann bist du ein Arschloch. Also natürlich darfst du das nicht. Du kannst doch nicht einfach irgendwo, keine Ahnung, wenn jemand eine Bitte den Orthanc hat, weil er es cool findet, kannst du nicht einfach sagen, okay, ich packe jetzt meinen Armeeanführer Denethor auf den Orthanc, viel Spaß, dann kriegst du die Armeewunde nicht. Die Armeeanführerwunde nicht.
Und was ich jetzt hier auch noch gerade gelesen habe, ist mit dem Shatter Magical Power, also mit diesem, wie das im Deutschen?
Zerschmettern.
Zerschmettern, genau, danke. Dass man, wenn man zum Beispiel einen Bogenschützen das Schwert kaputt macht, dann ist er trotzdem unbewaffnet, auch wenn er noch einen Bogen hat. So Sachen, wo ich sage, das ist doch klar, oder?
Naja, Moment, bei den Orks, die haben so Klingenbögen. Das war früher
so. Ja, aber
so,
das gab es früher, gab es das. Heute nicht
ja,
mehr.
Aber trotzdem, das ist okay noch. Also da sage ich gut von mir aus. Aber so teilweise sind da Fragen, ich meine zum Beispiel, die hassen ja immer noch den Eisenbergen-Streitwagen anscheinend.
Ja, das ist denen scheinbar egal. Und was war noch? Achso, dann war noch eine normale Sache. Achso, das Szenario finde ich cool, was sie endlich gemacht haben, dass du, wenn du Fog of War spielst, Nebel des Krieges, dann erst aufstellen und dann die Ziele aufschreiben. So wie das ja irgendwann mal, Byron hat das mal irgendwann auf dem Turnier gesagt. Und da haben wir es auch alle so gespielt, dass das so gesagt ist. Erstmal alles aufbaut und dann guckt, was man für Ziele aufschreibt.
Ich dachte, das liest man aber auch so aus dem Szenario heraus.
Nee, das ist ein bisschen schwammig. Genau definiert, wann man das aufschreibt, steht nicht drin.
Gut, dann haben wir noch mit den Kämpfen zu teilen. Sven, willst du das mal erläutern?
Also die haben quasi einen Teil im Buch gestrichen, wo es darum geht, at the end of the move phase, opens are always paired off into one-on-one fights where possible. Muss einfach sagen, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, man soll im Spiel so viele Kämpfe bilden wie möglich, am besten 1 gegen 1 Kämpfe. Da gab es auch die Kriegsdiskussion, dass es immer versucht werden sollte, 1 gegen 1 Kämpfe zu machen, was ja auch schon Schwachsinn war. Und das haben sie einfach gestrichen. Das heißt, jetzt ist es eigentlich egal, der Idee hat, kann auch sagen, ach, es wären jetzt 4 Kämpfe möglich, wenn ich 1 und 1 mache, aber ich kann auch, weil die so gebunden sind, kann ich auch nur 3 Kämpfe machen. Ich kann auch nur 2 Kämpfe machen, wenn es passt. Es darf halt nur nicht 2 versus 2 sein gleichzeitig. Das geht natürlich nicht. Das ist so grob die Erklärung.
Ja, also weiß ich nicht, was wird das für Auswirkungen haben, eurer Meinung nach?
Wenig, es macht die Ini stärker.
Ja, du wirst, also die Fälle sind ja auch sehr manchmal speziell und nicht so oft. Das heißt, du kannst teilweise, konntest du so ein bisschen so die Truppenmenge beim Armeeanführer wegnehmen, wenn du noch welche da reingebunden hast. Aber jetzt kann das, ist schwierig da jetzt zu sagen, ich ziehe jetzt die raus, weil eigentlich kann der die Ini hat, die richtig einteilen. Und manchmal kann man ja immer noch rausziehen, wie früher ja auch, oder auch mit der Regel jetzt, wenn sie halt nur 1 gegen 1 gebunden sind, dann muss er ja trotzdem kämpfen. Weil das überschreibt die Regel ja nicht. Wer gebunden ist,
was auf jeden Nahkampf Fall, muss kämpfen. Was auf jeden Fall dadurch noch stärker wird, ist das Thema Schildblock. Weil du dadurch halt noch viel mehr darauf gehen kannst, dass du sagst, du bindest mit einem Modell 2 und gehst dann mit 2 auf einen, damit du dann Schild blocken kannst und so das Ganze ausgleichst und mehr Würfel generierst.
Ja, dass du sagen kannst, hier bin ich jetzt in Unterzahl, aber dafür bin ich da drüben in Überzahl, wenn ich ihn nicht habe und kann da die Vorteile rausholen.
Genau, also gerade bei so Fraktionen wie Isengard zum Beispiel, wo du einfach Pikenblöcke spielen kannst oder die Ostlinge, die profitieren halt dann immens, dass du sagst, du spielst mit einem, kämpfst mit einem Modell gegen 2 mit einem Schildblock und kämpfst dafür aber mit 3 Modellen gegen 1, damit du das fix rausnimmst. Kannst du dadurch einfach das Ganze viel ganz anders spielen. Auch zum Beispiel heroische Nahkämpfe profitieren davon sehr.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich es mag, weil ich sagen muss, es ist, wie du sagst, es stärkt halt die Ini schon wieder. Nämlich genau den Wurf, den du eigentlich überhaupt nicht beeinflussen kannst, gar nicht. Wo ich mir auch denke, warum sollte man? Also ich meine, warum sollte man das jetzt großartig stärken? Ich meine, die Ini zur richtigen Zeit zu haben oder nicht zu haben, ist immer noch etwas, was das Spiel, natürlich ist ein Glücksspiel, Würfelspiel, haha, ist mir klar, aber trotzdem finde ich die Ini immer noch zu stark und jetzt wird sie halt nochmal gestärkt. Es kann sein, dass das keine Auswirkungen hat. Ich muss sagen, ich fand den Grundgedanken zu sagen, bilde immer so viele Kämpfe wie möglich, das war einfach zu merken.
Ich fand es für Anfänger leichter zu spielen, weil du einfach eine Grundregel hattest, dass du sagst, du musst schon mal Eins-gegen-eins-Kämpfe bilden. Das heißt, du hast einen gewissen Anteil der Kämpfe schon von Haus aus rausnehmen können, der klar war, wie der gekämpft wird, und hast relativ bei wenigen Nahkämpfen überlegen müssen, wie teilst du es jetzt zu. Und das macht das Spiel halt in dem Bereich langsamer, dass Leute jetzt länger brauchen, um aufs Ziel zu kommen.
Ja, und genau das wollten wir ja unbedingt haben, ne? Ja. Ja, also ich weiß nicht. Gut, das heißt immer, ich meckere immer so viel, aber ich weiß nicht, ich finde beides, ich mag dieses Errata mag ich halt tatsächlich nicht. Also zum Beispiel das Errata mit Assault on Lorien, da hatte ich mich auch am Anfang sehr aufgeregt, wobei ich dann sagen muss, das ist am Ende dann doch eine gute Änderung gewesen. Also da hatte ich mich mit den ersten Eindrücken getäuscht. Vielleicht ist es jetzt auch, sind es auch gute Änderungen, kann ja sein. Meine erste Reaktion und Einschätzung, also ich mag sie beide nicht. Ich hätte mir beim Drachenkaiser ein bisschen mehr gewünscht, glaube ich, oder in eine andere Richtung. Und hier, ich verstehe nicht, warum das nötig war. Und es macht die Ini stärker, es macht das Spiel langsamer, es macht es nochmal komplizierter mit den Pairings. Und für Anfänger macht es auch nicht gerade zugänglicher. Weil
Ja, doch.
jetzt dem Anfänger zu erklären, wie man was wie zuteilt, boah, weiß ich nicht.
Also das würde jetzt eher so hinauslaufen. Im Endeffekt ist es einfacher. Du gehst halt Kampf für Kampf durch und der Ini hat, sagt dann, wer wie kämpft. Er braucht keine Rücksicht mehr nehmen, zu viel Kämpfe wie möglich. Der sieht, die sind alle in Kontakt, also können die auch alle kämpfen. Also jetzt anfängerbezogen. Das so denkt sich GW das, aber dass das dann halt ein bisschen kompliziert wird, weil ich muss hier gucken, dann da noch gucken. Und vorher war ja klar, was du schon gesagt hast. Ich weiß so viele Kämpfe wie möglich, dann kann ich die so und so, zack, 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 einmal durchgehen. Sogar der nicht Ini hat, kann mir dabei helfen. Und dann gucke ich, wo ich mehr Kämpfen haben will. Also mehr Leute im Kampf haben will.
Vor
Fertig.
allem, was halt jetzt auch noch sehr stark ins Gewicht fallen wird, ist das Thema, man teilt ja die Nahkämpfe eigentlich nach der Bewegungsphase zu. Wenn du
Ja.
jetzt Modelle rausschießt, dann steht halt schnell mal ein Modell alleine da, weil es nur gegen einen gekämpft hat, obwohl es mit zwei Modellen im Nahkampf wäre, also im
Stopp,
Deskontakt wäre.
stopp, stopp, das bleibt ja. Sobald, wenn du es vorstellst, ich nehme mal am besten Beispiel, nehme mal ein Kampf gegen zwei Korsarenplünderer und du schießt einen raus, dann ist er nach wie vor, auch wenn der andere jetzt gegen Droa kämpft, ist trotzdem noch im Nahkampf. Weil der bleibt im Base-Kontakt, du darfst nichts trennen. Steht extra drinne. Du musst immer beide rausschießen, damit du den rausholst aus dem Nahkampf. Weil dann
Okay.
überschreibt die Regel nämlich vom Nahkampf, alle, die im Base-Kontakt sind, sind sie ja, müssen kämpfen. Trotz irgendwelcher Einteilung.
Top. Sag mal, Sven, hast du noch irgendeine skurrile Regelung für uns, die wir noch nicht hatten?
Da wollte ich gerne noch mal ein bisschen warten, ein paar raussuchen. Am besten mal mit Tim könnte man mal einen Podcast machen, Sörich. Das wäre mal lustig.
Ja, okay, gerne. Können wir
So
gerne
als
machen.
extra Schmankel.
Habe ich Bock drauf. Gut. Sollen wir mal zum Thema kommen?
Ja.
Ja, wir haben eh nicht mehr lange Zeit.
Macht nichts, dann können wir ja schon mal sozusagen den ersten Teil aufnehmen, oder?
Ja.
Ja, was haben wir uns als Thema heute rausgesucht? Grob geht es so ein bisschen um Turnieraspekte, beziehungsweise so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so die Stellschrauben, die man bei Turnieren legen kann, also so Anzahl der Spiele, Punktegröße, Szenarioauswahl, vielleicht andere Besonderheiten und wie die sich letztendlich eben auswirken. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt mal so zum Beispiel sagen würden, okay, wie viele Punkte, dann gibt es dann natürlich auch gewisse Fragen, die sich damit auseinandersetzen und wie wirkt sich sowas zum Beispiel aufs Meta aus, auf die Spiellänge. Vielleicht aber auch kommen dann mehr Leute oder weniger. Und ich meine, wir haben ja alle schon Turniere organisiert. Dementsprechend denke ich mal, können wir da so ein bisschen auf den entsprechenden Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und ich glaube, da kann man auch relativ viel zu sagen. Jetzt muss man zum Beispiel auch noch so ein bisschen als Hintergrund, der Sven und ich, wir organisieren ja auch die Rheinische Meisterschaft wieder im September diesen Jahres. Und da steht zum Beispiel auch noch gar nicht, diese ganzen Sachen noch gar nicht fest. Wir wissen nicht, wie viele Punkte, wie viele Spiele, ein oder zwei Armeen. Das müssen wir alles noch so ein bisschen dann ausdiskutieren. Und das können wir dann sozusagen hier auch schon mal so ein bisschen machen.
Okay.
Nein, wir müssen natürlich noch die Southwest-Leute mitnehmen,
Ja.
aber zumindest können wir dann schon mal, da haben wir die Diskussion dann schon mal geführt. Ja, gut. Womit sollen wir mal anfangen? Sollen wir mal mit ein oder zwei Armeen?
Fangen wir doch erstmal mit der Punktezahl an, oder? Ich finde, das ist eigentlich da, wo es das Ganze anfängt.
Wo können wir ruhig machen? Also ich würde mal sagen, so, was waren das bisher höchste an Punkten, was ihr mitbekommen habt? Also ich glaube, das war, ich habe mal so 1050 habe ich gespielt, war das höchste.
Bei mir war das Höchste, was ich jemals gespielt habe, das Gigabyte-Turnier mit 1024.
Ich glaube nur 950 oder sowas. Oder was hatten wir mal, ja, was ich
Ja,
mal
also ich
gespielt habe im
glaube,
Turnier.
also so 1000, 1050 ist so, glaube ich, das Höchste, was man mal, was man, wenn man überhaupt hat. Ja, also ich würde mal sagen, wir fangen mal mit 1000 Punkten an und dann gehen wir mal so ein bisschen nach unten, oder?
Ja, kann machen.
Ja, gut, wie wirken sich halt hohe Punkte aus? Also auf der einen Seite ist es klar, man macht dann meistens nur eine Armee, weil man halt sagt, okay, man will jetzt nicht den Leuten zumuten, mit 2000 Punkte Armeen anzukommen.
Dann kommt es noch drauf an. GW zum Beispiel schlägt dann schon vor, auf ihren Turnieren mit 6x4 Fuß zu spielen, statt 4x4 Fußmatten. Oder halt Geländegröße, Tischgröße.
Boah,
Aber glaube
weiß
in
ich nicht.
Deutschland, das ist, ich finde, das hat irgendwie kaum Auswirkungen drauf. Es hat nur längere Wege, wenn du halt von den Seiten reinkommst bei den Mahlstrom-Szenarien. Das ist
Da,
die
das
einzige
und
Änderung.
es braucht den Platz eigentlich nicht. Du
Genau.
nimmst, du gibst damit halt gerade Fraktionen, die zum Beispiel auf Beschuss gehen. Ich finde gerade, je mehr Punkte es sind, desto nerviger wird eigentlich Beschuss.
Ja.
Und wenn es dann halt wirklich mit 1000 Punkten gegen eine Fraktion spielen musst, wie die mit zwei Katapulten dasteht und die können halt die gesamte Diagonale nutzen.
Es ist nicht so sexy, muss man ganz klar sagen. Also
Ja.
da sehe ich auch keinen großen Sinn drin. Ich hab theoretisch so eine große Matte. Ich habe die noch nie genutzt in ihrer gänzlichen Größe.
Das, die nutzt man nur, wenn man sagt, man spielt mit Kumpels mal hier Pelennor-Felder oder letzte Bündnis mit ganz vielen Modellen, dann kann man das mal machen.
Aber das war es
Ja,
dann
oder bei
auch,
einem
ne?
2 gegen 2 finde ich es auch ganz, oder mehr gegen mehr Spieler finde ich,
Ja.
macht es auch angenehm, weil das Spiel ein bisschen entzerrt wird, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Ja, also ich kann mal so ein bisschen mal so, ich meine, ich bin ja durchaus ein Freund von großen Punkten, ne? Der Punkt ist, wenn man große Modellanzahl nimmt, das hat natürlich spielerisch, hat es nochmal so seine Eigenheiten, aber vielleicht jetzt mal so reiner erstmal von der Orga-Sicht her, es hat aber auch gewisse Preise. Also zum Beispiel hohe Punkte schrecken auch Anfänger ab. Das muss man klar sagen. Man reduziert seine Spielanzahl. Also bei einem Eintagesturnier ist man bei 3 Spielen. Bei einem Zweitagesturnier 5 Spiele. 3 Spiele am ersten Tag, 2 Spiele am zweiten. Meistens ist es nur wirklich eine Armee, also man hat dann auch Böse gegen Böse und Gut gegen Gut. Und das sind so Sachen, die müssen einem dann durchaus klar sein. Also das sind so ein bisschen der Preis dafür. Aber auf der anderen Seite hat man halt dann auch wirklich die großen fetten Modelle mal.
ich finde, man merkt auch sehr stark bei die hohen Punkte an der, auf der Notwendigkeit der Aufmerksamkeit. Was will ich damit sagen? Bei 1000 Punkten bin ich nach einem Spiel K.O., selbst wenn ich dieselben Modelle hätte wie bei 600, weil es einfach viel mehr Dinge gibt, auf die ich aufpassen muss. Einfach anhand dessen, dass das gewisse, dass einfach mehr komplexe Modelle gespielt werden, ist man zeitgleich herausgeforderter in der Spielweise. Und ich finde deswegen gerade hohe Punkte auch sehr anstrengend, auf viele Spiele zu gehen.
Ja, wäre auch
Ja,
ein Punkt.
ich sehe das ein bisschen anders, muss ich sagen. Also für mich ist das eigentlich im Gegenteil, weil ich halt sage, mir ist es egal, ob es viele Punkte sind. Also bei 1000 Punkten hat man meistens auch eine lange Spielzeit. Sagen wir mal zum Beispiel Berlin, das waren ja, ich glaube, 950 Punkte grob. Das waren so 3 Stunden Spielzeit. Das waren 3 Spiele. Okay, es ist insgesamt Spielzeit von 9 Stunden. Das ist schon
Ja.
heavy. Ich fand es aber entspannter als jetzt bei kleineren Punkten, wenn ich 4 Spiele habe. Weil ich weiß, ich habe 3 Stunden Zeit jetzt für dieses Spiel, ich kann mich darauf konzentrieren und so viel mehr habe ich ja gar nicht. Na, es steigt ja nicht proportional, dass du sagst, du hast bei 500 Punkten hast du ja meistens auch so um die 30 Modelle. Bei 1000 Punkten hast du dann ja meistens dann auch so 50 Modelle, vielleicht mal 60, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dafür steigt ja, ist jetzt nicht, du hast die Grundsachen, die bleiben bei 500 Punkten. Die Bewegung, dann das Aufstellen und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ich finde das nicht anstrengender, aber das ist, glaube ich, halt einfach echt eine persönliche Sache, wie man es mag oder nicht.
Na, wenn ich mir jetzt rechne, selbst wenn ich jetzt rein die Spielzeit hernehme, bin ich halt nach 4 500-Punkte-Spielen an einem Tag nicht so geschlaucht wie nach 3000-Punkte-Spielen.
Also das ist persönliche Sache. Ich
Wahrscheinlich,
finde
nein, definitiv.
es. Ja, weil ich finde 400-500-Punkte-Spiele wahrscheinlich anstrengender als 3000 Punkte, aber ist. Also Grund, das ist halt, aber das muss einem klar sein. 1000 Punkte, das zeigt Michi ja auch schon mal ganz gut, das ist nicht jedermanns Sache, diese hohen Punkte.
Ja, das ist ganz wichtig, weil nicht jeder kann mit so vielen Punkten auch handeln.
Und da reden wir jetzt wirklich nicht unbedingt von der Modellanzahl, aber einfach, du hast dann halt in den meisten Fällen zum Beispiel, dass du sagst, du spielst gegen eine Magierarmee, das heißt sehr stark Magiegegner, das heißt nicht ein Zauberer, nicht zwei Zauberer, sondern vielleicht vier. Du hast vielleicht eine Armee, die wahnsinnig stark auf Helden geht oder auch einfach gefühlt auf alles reagieren kann. Das heißt, es gibt nicht so viele Hintertürchen, über die du vielleicht probieren kannst, einen Effekt zu erzielen.
Aber es hat natürlich auch schon wieder seinen ganz eigenen Reiz, weil der Punkt ist, und das ist halt was, was ich einen großen Vorteil finde auf hohen Punkten, fast jeder Gegner ist eine Herausforderung. Es gibt keine Armee, die ein, ich will nicht sagen Auto-Winners, aber die du eindeutig auskonterst. Bei so 500 Punkten kann es mal schnell sein, dass du sagst, okay, das ist eine Art Konterarmee. Der Gegner kann grundsätzlich nicht viel dagegen machen. Bei 1000 Punkten hat jede Armee starke Modelle und eine Antwort auf relativ viele Dinge.
Ja,
Und das finde ich dann schon wieder gut. Du musst eigentlich jeden musst du ernst nehmen bei 1000 Punkten. Da kann
du
immer
hast
was
bei
passieren.
geringerer Punktzahl nicht die Punktkosten, um bestimmte Modelle zu spielen. Du hast da mehr dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, als dass du sowas bei 1000 hast. Da kannst du ja Schere-Stein-Papier teilweise auskontern, indem du das Modell noch rein verbündest oder das Modell dann noch spielst und kannst halt das Schwächen ausgleichen. Du kannst dann hier noch sagen, ich mache noch einen Schattenkönig rein oder ich mache hier noch einen Magier rein oder irgendwas. Das kannst du da bei 5 Punkten musst du überlegen. Richte ich es auf den Magier aus, dass ich einen kleinen irgendwie reinkriege noch oder lasse ich es? Spiele ich eher viele Modelle wie möglich? Das hast du halt bei den hohen Punktzahlen, ist ja das, du kannst viele Modelle spielen plus noch Spielzeug.
Ja, das ist halt ein Punkt, den man halt auch sehen muss. Das ist halt ein schöner Punkt, finde ich, wenn man halt auch wirklich sagen muss, okay, theoretisch kann jede Armee viel machen.
Ja.
Sollen wir mal so ein bisschen weiter nach unten gehen, punktetechnisch?
Quasi jetzt den 800-Punkte-Bereich.
Ja, also ich muss sagen, jetzt so die letzte, ich fand jetzt, ich finde es immer wieder spannend in Deutschland, was so die Turnierpunkte teilweise auch angeht oder auch die Turnierbestimmungen, die ähneln sich teilweise sehr stark. Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ein Jahr mit relativ vielen Turnieren mit hohen Punkten. Ja,
Ja,
also ich
das
meine jetzt
stimmt.
allein Rheinische Meisterschaft, Plassenburg, jetzt hier Niederrheinische, die Berliner, das waren alles Punkte, so 850 bis ungefähr 1000 Punkte. Im Jahr davor waren wir so im Bereich, würde ich sagen, so in den 700-Punkte-Bereich, 600 bis 700-Punkte-Bereich. Und da finde ich, ist nochmal ein Unterschied. Also ich finde so 850 bis 1000 ist so ein Punkt und 800 bis 600, das ist sowas, da gibt es bestimmte Modelle, die kannst du hier noch spielen, aber zum Beispiel ein Katapult, das kannst du da nicht mehr spielen. Bei 600 bis 800 Punkten. Nicht mehr so stark, zumindest.
Aber du kannst es theoretisch noch spielen, es ist trotzdem noch, wenn die Szenarien passt, trotzdem noch stark, würde ich jetzt
Also
behaupten.
von der Erfahrung her kann ich dir sagen, ich habe es auf der Plassenburg gespielt bei 850 Punkten. Es waren zu wenig Modelle. Also das. Dann musst du wirklich auf ganz viele Sachen verzichten. Das geht, aber dann wirst du halt immer abhängiger davon, dass zum Beispiel dieses Katapult funktioniert. Das ist auf ganz hohen Punkten weniger das Problem. Aber ist ja okay. Das kann man machen, wie man will.
Was bei niedrigen oder niedriger werdenden Punkten sicher der Fall ist, dass einfach Spezialistenarmeen mehr Chance haben, bei den Punkten etwas zu reißen. Das heißt, Listen, die sich auf eine gewisse Sache spezialisieren, was ich aber auch sehr schön finde, das muss ich gleich dazu sagen, zum Beispiel eine Kavallerie-Armee, je höher die Punkte werden, desto schlechter wird eine Kavallerie-Armee. Oder eine, also sagen wir so, die Listen werden meiner Meinung nach generischer, was den Kern der Armee angeht. Je höher die Punkte sind und unten hast du dann halt ein bisschen die Freiheit, also ein bisschen mehr Freiheit bei dem, was du spielst.
Weiß ich gar nicht. Gut, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch von anderen Faktoren, vor allem was so Szenarienauswahl und so weiter.
Ja.
Ich glaube, das hat mehr Einfluss auf die, ob es generischer ist oder nicht, als die Punkte. Aber ich verstehe, was du meinst, dass du halt einfach sagst, gut, keine Ahnung, auf hohen Punkten hat jeder was gegen Beschuss.
Ja, genau.
Genau, auf hohen Punkten hat jeder eine gewisse Anzahl. Du spielst selten dann wirkliche Massenarmeen, weil das dann woanders was kostet oder sowas. Also ich meine jetzt stumpfe Massenarmeen, wie jetzt Goblinstadt zum Beispiel. Das wirst du auf 1000 Punkten spielst du kein Goblinstadt. Weißt du einfach, du bringst es dann nicht mehr ins Spiel rein. Oder auf hohen Punkten wirst du weniger. Was fallen mir noch für Spezialistenarmeen ein?
All-Hero-Armeen.
Ja, wären auf hohen Punkten auch noch schlechter.
Ja.
Vielleicht nochmal so ein bisschen, wenn wir jetzt in diesen 600 bis 800 Punkte-Bereich, oder sagen wir mal 700 bis 800 Punkte-Bereich gehen, würde ich eher mal sagen. Da sehe ich zum Beispiel, wenn man jetzt aus reiner Turnier-Orga-Sicht hat man da das Problem. Es ist so ein Mittelding. Die Punkte sind noch zu groß, als dass du auf 6 Spiele gehen kannst beim Zweitagesturnier oder 4 Spiele bei einem Eintagesturnier.
Ja.
Die sind aber zu niedrig, als dass du wirklich so die komplette Freiheit bei der Armeewahl hast, wie beim Armeebauen hast, wie du es bei 1000 Punkten hast oder 900. Deswegen mag ich das gar nicht so tatsächlich.
Du kannst zum Beispiel bestimmte Sachen nicht mitnehmen, die du gern jetzt hättest. Du hast eine Armee, denkst du auch, die fühlt sich gut an, sieht auf dem Papier gut aus, aber irgendwas fehlt noch. So habe ich mir das bei der Punktzahl.
Was halt auch stark reinfällt, gerade bei den 700 Punkten in dem Bereich. Du könntest theoretisch schon 4 Spiele machen, aber du willst es ja auch deswegen als Orga nicht, damit du ein bisschen Luft nach hinten haben kannst. Weil es ist ja total schwierig, wenn du wirklich einen Tag voll ausreizt und du kannst dann nach hinten nicht mehr variieren, weil einfach der Zeitdruck das Ganze so vorgibt. Weil theoretisch könnte man 4 Spiele machen, aber es ist einfach dann so blöd getaktet, dass du dann keine Option mehr hast nach hinten.
Ja, der Punkt ist auch, auch bei einem Zweitagesturnier, du könntest am zweiten Tag 3 Spiele machen, ne? Aber es wird ja auch für die Leute, die zu dir kommen, ist es sehr viel angenehmer. Ach, du musst ja auch abbauen. Na, am Montag geht ja normalerweise der normale Alltag los. Da ist es klar, der zweite Tag, du musst eigentlich um 16 Uhr Schluss haben. Und das ist halt eben der Punkt. Ja, also so 700, also früher wurden 650 bis 750 Punkte, das war so die Standard. Das Standard, so ich glaube 2019 rum oder sowas. Da wurde es viel häufiger gespielt als jetzt.
Ja, und es wurden auch 3 Spiele an jedem Tag gespielt, auch bis abends, Sonntagabend noch. Und dann haben viele gemerkt, wie angenehm es ja ist, wenn du nur 2 Spiele hast, das, was du schon sagst, um 16 Uhr zu Ende ist, alle nach Hause fahren können und noch zu Hause sind, wenn es sagen wir noch hell ist, quasi, da um 18 Uhr, 19 Uhr zu Hause sind, spätestens. Weil sie Montag wieder arbeiten müssen.
Ich glaube, es hat mir mal ein Bavü gehabt, dass wir da sehr spät, ich glaube, da waren wir um 7 fertig oder irgendwie sowas abends. Das war also am ersten Spieltag. Das war schon hart.
Also ich glaube, in der Wehme habe ich mal gehört. Da haben die auch bis 20 Uhr sogar mal gespielt am ersten Tag.
Berlin war auch sowas, wo wir noch dann das Grillen gehabt haben und sowas. Da sind wir ja auch erst um 9 oder so zum eigentlichen, sind wir eigentlich mit allen erst richtig fertig gewesen.
Ja. Das ist die einzige Chance, den Samstag das so zu machen, wenn du sagst, ich will unbedingt diese 4 Spiele durchhauen bei diesen hohen Punktzahlen. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber ist halt wirklich dann nicht so entspannt, wie Björn schon gesagt hat. Wenn du das viel mehr Luft hast und am nächsten Tag dann auch die Luft so einbauen kannst, dass alle früh nach Hause kommen.
Ja, also ich muss sagen, ich mag diesen 700, 650 bis 750 Bereich persönlich, persönliches Ding einfach nicht, weil das irgendwie so ein Bereich ist, so du gewinnst nicht ein Spiel dazu, aber du bekommst auch irgendwie sehr viel, du hast da trotzdem große Grenzen, was so die Punktanzahl angeht. Bei der Meta, gehen wir mal so ein bisschen darauf, wie wirkt sich das eurer Meinung nach so auf die Meta und die Modellanzahl aus? Diese Punkte im Vergleich jetzt zu den ganz hohen zum Beispiel.
Bei 700 Punkten siehst du noch Massenlisten. Das ist einmal so eine Sache. Da kannst du noch problemlos auf eine Massenliste gehen, die ist oben dann eher nicht mehr spielst im Normalfall, zumindest jetzt meiner Erfahrung nach. Aber jetzt metatechnisch, es haben manche Modelle in dem Bereich einen sehr, sehr großen Impact, finde ich, den es nachher dann wieder verlieren. Also ich sage zum Beispiel, wenn wir auf den Sullaran dann zurückkommen, der ist auf 1000, auf 700 Punkten, finde ich, deutlich stärker als auf 1000.
Ja.
Ja.
Schwierig. Also ich habe, wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen mit ihm auch auf ganz hohen Punkten, aber er ist halt nie schlecht, weil im 6-Zoll-Banner immer gut ist. Aber
Ja,
ja,
das ist.
der Punkt ist, glaube ich, weiß gar nicht. Das hängt so bei Sula, dann hängt es halt stark davon ab, ob du ein Legolas siehst und wo nicht. Ja,
Ja, und
also.
auf 700 Punkten siehst du halt leicht mal einen Legolas.
Genau, auf hohen Punkten wahrscheinlich weniger. Aber ich weiß es nicht genau. So, das kann ich nicht genau sagen, muss ich sagen.
Würde ich gar nicht sagen, weil da viele, du bei ganz hohen Punkten, da kannst du ihn schon wieder super verbünden als Drittfraktion mit entweder Gefährten oder Ding. Aber du hast halt einfach
Gestalt.
bei hohen Punkten immer eine Antwort auf einen gegnerischen Helden mit. Ob das jetzt Magie ist, ob das Beschuss ist, und das mag halt Zula dann eigentlich nicht.
Wie viel Zeit würdet ihr bei so einem 750-Punkte-Spiel veranschlagen?
Ja. Also man
Das
kann auch
wäre.
2 Stunden 15 mit eben 15 Minuten Puffer.
Das halt, bei 1000 Punkten sind es so 3 Stunden. Also so viel
Ja.
mehr ist es halt nicht.
Das Lustige ist, GW sagt 2,5.
Bei 1000 Punkten.
Ja, ich habe mal geguckt, Matchplay Guide, die
Ja,
sagen,
gut.
guck mal nach,
Das
die
kannst du auch nicht
sagen,
ernst nehmen.
ich kann es dir mal vorlesen. 500 Punkte sagen sie 1,5 Stunden. 600 Punkte 1 Stunde 45. 700 Punkte 2 Stunden. 750, 2 Stunden 15, 800, 2 Stunden 15 Minuten und 1000, 2 Stunden 30 Minuten. Und da musst du immer 15 bis 30 Minuten dazu rechnen, eigentlich.
Ja, aber das ist zu wenig, weil du musst ja auch noch Modelle hinstellen und so weiter und so
Ja, aber
fort.
das
Ich
ist
weiß
alles damit
nicht.
drinne bei denen.
Ja, das ist sauknackig. Also das ist,
Ja, ja.
da bist du von Anfang an im Stress und das ist halt die Frage, ob man das will. Man kann natürlich diese Zeitangaben machen und dann kann man auch durchaus mal dann sagen, gut, ich mache mal so 4000-Punkte-Spiele, wenn so eine nur 200 Stunden geht. Aber ey, dann bist du danach Matsch. Also dann hast du einen hohen
Ja.
Stresslevel. Aber ja, ich würde mal sagen, geh mal runter, mal auf 500 bis 650 Punkte, so in den Dreh. 600, 500 bis 650 Punkte. Da kriegt man, glaube ich, noch 6 Spieler an einem Zweitagesturnier hin, beziehungsweise 4 an einem Eintagesturnier. Würde ich
Ja, aber
sagen.
das ist schon grenzwertig mit 4. Wenn du sagst,
650 ist grenzwertig.
weil ich meine Schätzung ist immer, wenn du bis 550 Punkte, da kannst du noch 4 Spiele machen. Darüber hinaus wird es schon eng, dann müsstest du irgendwie was einschränken oder was vorab irgendwie klären, vielleicht mit Modelllimit oder irgendwas machen. Oder die Szenarien passend ausschreiben. Wie
Naja,
viel liegt da?
was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, wenn du 4 Spiele bei höheren Punkte haben willst, dann gibt es kein Vetosystem. Das heißt, das Szenario ist feststehen. Und
Genau.
im besten Fall gibt es etwas, wie du die Armeewahl einschränkst, damit
Ja,
das
du
schnell
sagst gleich
erledigt
nur
ist.
eine Armee. Nur eine Armee jeder. Um das einfach wegzulassen. Dass es gar keine Diskussion gibt.
Dass das nämlich die Zeit nicht frisst.
Aber sagen wir es mal so, 500 bis 600 Punkte, das ist so, finde ich, die für mich niedrigste Punktzahl, wo ich sage, da funktioniert das ganze Armeewahlsystem noch gut. Also was auch so die Profile angeht und so, von der Vielfalt.
Von der
Viel.
Vielfalt ja, wobei du dafür, finde ich, bei niedrigeren Punkten, also wenn du sagst, wir haben zum Beispiel auch schon Turniere mit 450 gehabt, du hast andere Listen gesehen. Und das habe ich aber auch spannend gefunden. Also ich finde das jetzt nicht so.
Der Punkt ist, 450 ist aber, beziehungsweise ist die erstens die absolute Untergrenze, finde ich. Du kannst natürlich auch 300 Punkte machen, hatte ich auch schon. War lustig, da hast du nämlich ein Hin- und Rückspiel gemacht. Aber da kannst du nichts Ernsthaftes richtig spielen. Ja,
Nö,
bei
hast du
500
nicht.
Punkten hast du eine gewisse Varianz. Aber bei 400, 450 und weiter unten, ne, hast du halt den Punkt, das ist mal als Ausnahme ganz lustig. Wir hatten das ja auch schon mal gehabt. So für den ersten Spieltag beim Escalation-System. Aber ich finde, 500 ist für mich so irgendwie gefühlt immer noch so die Sollgröße bei dem Spiel normalerweise. 500 Punkte ist immer so,
Ja,
das kannst du immer spielen.
das stimmt.
Das spiele ich auch eigentlich als eine der liebsten Punktzahlen, muss ich sagen. Weil sich es einfach sehr, sehr gut runterspielt, finde ich.
Ja, du kommst mit Zeit ziemlich gut hin. Du hast meistens kannst das Spiel zu Ende spielen, auch wenn die Zeit sehr knapp noch ist. Du kannst ja wirklich diese vier Spiele machen an einem Tag und kannst wirklich alle Spiele, theoretisch jetzt gesehen, wenn es gut läuft und beide Spieler gut auch zügig spielen, in, auch nach Nachtregeln, also nach Szenarioregeln beenden. Das finde ich ganz cool.
Ja.
Ja, also
Also
ich
jetzt zum
mag das
Beispiel,
auch.
wir haben jetzt bei uns eben gesagt, das lag aber auch daran, dass jetzt das eher der Wunsch war, weil ich habe grundsätzlich gesagt, ich will, es wird ein Eintagesturnier, ich will aber trotzdem vier Spiele haben, damit nämlich damit nicht so extrem die Punktedifferenz wertet.
Ja.
Und die anderen wollten aber trotzdem mit die Punkte nach oben, deswegen 575. Aber höher wäre ich nicht mehr gegangen, wenn ich da in die Richtung gehen will. Also das ist für mich schon,
Ja, das ist schon,
weil dann zu
finde ich
viele
schon
Leute das nicht
persönlich
schaffen.
asozial, wie vier Spiele. Ja,
Ja,
wie vier
genau.
Spiele ist immer über meine Grenze.
Ja, also ich muss sagen, was man zum Beispiel halt auch überlegt, der Vorteil, wenn du so runtergehst auf 400 Punkten und sagst, du machst ein Zweitagesturnier, dann kannst du halt auch mal sieben Spiele bringen.
Ja.
Ja.
Das ist halt auch cool.
Du musst halt einmal auch rechnen, aber auf der anderen Seite, ob es bei der Spieleranzahl sich noch lohnt. Weil du hast bei sieben Spielen, also du hast 1, 2, 4, 8, 16, 32, du bräuchtest 64 Spieler, dass du theoretisch nur einen hast, der was nur Siege haben könnte.
Ja, oder du musst es auflösen. Das heißt, du machst quasi, ich mache sechs Spiele, ganz normal nach Schweizer System, und das siebte Spiel, dann mache ich es wieder auf. Das heißt, dann spielt er eins gegen zwei, auch wenn sie schon gespielt haben.
Nein, ich
Boah,
meine jetzt gar
sowas
nicht nur ein
mag ich nicht.
Schweiz.
Ich auch
Ich
nicht, ich
meine
mag
jetzt
das
auch
auch
gar nicht
nicht.
Schweizer System, sondern auch einfach von der Spieleranzahl finde ich es blöd, finde ich es dann komisch, wenn bei sieben Spielen dann irgendwann bringt es nichts mehr. Irgendwann hast du die, hat die, haben die oben durchgespielt.
Was meinst du, was bräuchte man da für eine Spieleranzahl, damit das sinnvoll ist?
64 Minimum.
Nein. Okay.
Deswegen, weil da, also dann hast du nur eine Person, die sieben Spiele gewonnen haben kann.
Na gut, zerreißt aber, wenn sie unentschieden spielen. Musst du auch Szenario passend nehmen.
Nein, aber dann
Ja,
hat auch
aber.
trotzdem keiner sieben gewonnen. Dann hat trotzdem nicht mehr als einer sieben
Ja,
gewonnen.
ja, ja.
Ist ja schon sinnvoll, ja. Ja, nee, also ich meine, und drunter 300 Punkte oder so 350,
Nee,
das ist, also das ist halt, das ist sehr sondermäßig, muss man sagen.
das wären
Da
Battle
kann.
Companies quasi.
Richtig, da kannst du halt, weiß ich nicht, meistens ein Trupp voll, vielleicht mal zwei Trupps oder so.
Ja, mit kleinen Hauptmännern wie zum Beispiel so ein Gorbak oder sowas.
Ja, auf der anderen
Ja.
Seite wiegen dann halt schon Nahkampfhelden, die zwar teuer sind, ein Ding, aber die kriegst du dann nicht mehr vom Spielfeld weg. Also
Thranduil.
sowas wie, ja, ein Thranduil, ein Elendil, die sind dann unkillbar auf solchen Punkten.
Ein Aragorn. Elessa, stell dir mal vor. Aragorn Elessa bei 300 Punkten. Ballerst noch aufs Feld 240 Punkte. Machst noch vielleicht eine Speerschleuder von Gondor dazu. Dann geht's ab.
350 Punkte, Drachen mit Feuer spucken und fliegen.
Sven, lass mal machen. Rheinische Meisterschaft, 300 Punkte. Easy.
Sieben
Ja, nee,
Spiele.
müssen wir mal schauen. Also, wir werden auf die Punkte sowieso, ne? Also der Punkt ist, jetzt nicht denken, wir hätten jetzt alles zu den Punkten direkt gesagt. Es ist halt so, dass viele andere Aspekte noch ineinander greifen. Auch später bei der Szenariowahl, dann bei der Frage der Anzahl der Spieler, ein oder zwei Armeen. Ihr werdet ja sehen, wir haben ja schon vieles auch schon angesprochen, weil es halt alles in sich reingreift. Man kann da keinen Bereich komplett isoliert betrachten. Das werden wir dann aber, denke ich mal, in einem nächsten Teil machen, weil es jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist. Wir müssen tatsächlich heute auch schon mal Schluss machen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir über diese ausführliche Errate auch gesprochen haben.
Absolut. Wie hat es dir gefallen? Cool. Vielen lieben Dank. Ich fand es sehr, sehr cool. Ich freue mich auch schon auf die zweite Hälfte, was das Thema angeht. Wird auf jeden Fall gut. Entschuldigung, dass heute knapper ist, aber dafür habt ihr ja den großen Vorteil, wir müssen eine zweite Runde aufnehmen und haben in nächster Zeit wieder mehr Podcast.
Ja, jetzt der Sven hat noch die das Abschlusswort, sagen wir es so.
Ja, okay, dann hoffen wir mal auf einen baldigen Termin, dass wir wieder was finden und den zweiten Podcast aufnehmen können, den zweiten Teil. Dass ihr fleißig Figuren malt, ob zur niederrheinischen, zur rheinischen Meisterschaft im Herbst kommt. Vielleicht sehen wir uns ja auf der DM. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Bis dann.
Tschüss. Ciao. Tschüss.